Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Ja, buongiorno oder buona sera oder halt auch salve, je nachdem, wann ihr uns halt hört. Die Begrüßung auf Italienisch und herzlich willkommen beim Abgefahren-Podcast und wie immer dabei der Axel und der Thomas. Ja, salve.
Buongiorno, sage ich jetzt mal.
Ciao Thomas, ciao Gianni, oggi il tempo italiano, sì? Benvenuti a cari ascoltatori. Ah, okay, ich habe es auch mit Google-Übersetzer rausgesucht. Das letzte heißt übrigens...
War das eine KI-Sprache?
Ja, es war schon meine Stimme. Der Text, ich hoffe, er ist auch überhaupt richtig. Ja, ja. Hallo, liebe Hörer, heißt das letzte.
Sehr schön. Es war ein netter Sehr Versuch, schön. Sagen wir es mal so.
Ja, nett. Die kleine Schwester.
Ja, du bist ja eigentlich noch in Urlaub, in Training, ne, mit der italienischen Sprache, oder?
Ein ganz klein bisschen, wobei das kann ich wirklich nicht, hat man, glaube ich, auch gemerkt.
Es klang auf jeden Fall überzeugend, also als wenn genau. Diese Zeit okay. In Italien dir irgendwas an Sprachqualitäten oder an Sprachskills gebracht hätte.
Mhm, schön. Es hat abgefärbt irgendwie, ne?
Ja.
Ja, auch ich habe natürlich gegoogelt. Buongiorno sagt man halt auch nur bis 17 Uhr, Buenos sera ab 17 Uhr, aber Salve, das im Deutschen übersetzte, grüß dich, das darf man den ganzen Tag sagen.
War ich schon bei der Begrüßung falsch.
Ja, das ist doch egal. Unsere Hörer hören es doch morgens, mittags, abends, nachts, beim Einschlafen, wann auch immer. Spielt doch keine Rolle.
Aber das Schöne ist ja, Jan, wir beide sind ja in der Position, wir setzen uns jetzt gleich hier so auf den Beifahrersitz, auf den virtuellen, ja, und lassen uns mal schön hier nach Italien verführen vom Axel. Freue ich auch wirklich drauf. Und lass uns mal so ein bisschen Urlaubsflair dieses wunderbaren Urlaubslandes, in dem wir ja auch immer sehr, sehr gerne unterwegs sind, transportieren hier in dem Podcast. Und ich hoffe, ihr da draußen habt da genauso viel Spaß drauf und seid genauso neugierig, was der Axel uns da mitgebracht hat.
Wir haben ja ein bisschen was mitgebracht. Im Prinzip eine Top 10, eine Flop 5 und für alle, die es interessiert, am Ende auch ein bisschen was Allgemeines. Und wir machen Kapitelmarken, sodass ihr dann auch springen könnt. Vielleicht noch so als Info.
Ja, ich bin total gespannt, weil ich ja tatsächlich auch geplant habe oder wir haben geplant im September, wenn wir dann doch unseren Urlaub machen, auch Richtung Italien zu fahren. Meine Frau hat mich überzeugt, dass wir uns doch mal die ewige Stadt angucken und somit haben wir Rom schon mal was gebucht, auch ein paar Eintrittskarten gebucht, dass wir da auch dann reinkommen, weil das scheint da an einigen Stellen doch etwas schwierig zu sein. Und damit müssen wir natürlich auch, und jetzt Trommelwirbel, durch die Toskana. Und ja, du warst in der Toskana, wir haben es auf Polarsteps verfolgt, es war lange Reise gefühlt, viele Steps gemacht und ja, du hast gerade schon gesagt, du hast eine Top 10, eine Flop 5. Wollen wir mit der Top 10 starten?
Auf jeden Fall.
Genau, okay. Gute Eindrücke direkt am Anfang hinterlassen, ja.
Dann ein paar negative Sachen und dann am Ende kommen die klaren Fakten, das ist gut.
Genau, die unschönen Sachen bleiben nicht unerwähnt, dafür kennen wir den Axel, ja, der ist auch ganz ehrlich. Es ist nicht immer alles, es kann nicht in jedem Urlaub alles immer perfekt sein, also meistens ist es ja irgendwo, gibt es auch was, was man vielleicht hätte weggelassen oder wie auch immer. Deswegen finde ich das gut, die Aufteilung, überwiegend die Tops, weil es Spaß auf Urlaub macht, aber auch die Flops, da kann man sich dann vielleicht als Zuhörer mal irgendwann sagen, okay, die lasse ich vielleicht weg. Und ich, das noch ganz eben, ich reise ja gerne eure Reisen nach. Ja, also wer weiß, wann ich irgendwann diese Episode nochmal in ein, zwei Jahren nachhöre und sage, wir reisen in die Toskana und dann lasse ich einfach die Flops weg und habe die perfekte Reise.
Nur Tops, perfekt. Ich wollte noch eine Sache ganz...
September schon weg.
Ja, natürlich, du kannst schon im September richtig machen. Ich wollte noch eine Sache sagen, das klingt ja so ein bisschen nach Anspruch, dass man das Richtige macht oder das Falsche oder so. Ich wollte einfach noch mal kurz deutlich machen, das sind natürlich meine ganz subjektiven Top 10 sozusagen, das kann ja jeder auch anders empfinden und wenn ich zu einer anderen Uhrzeit 3 Tage später da gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch ein anderes Empfinden gehabt mit einer anderen Stimmung oder was, ja. Also das ist sehr, sehr subjektiv, das wollte ich einfach nochmal betonen, das soll auch nicht heißen, dass jemand, der jetzt einen Flop macht, so wie du es Thomas gerade genannt hast, dass das ein Fehler ist oder dass...
Nein, absolut.
Also das ist alles Meckern verstanden. Auf hohem Niveau und ja, also das ist sehr, sehr individuell.
Kannst du als Grundsatz sagen, es war ein guter Urlaub?
Auf jeden Fall.
Kannst du das schon mal am Anfang sagen? Gut.
Auf jeden Fall.
Weil das passt jetzt in das.
Ein toller Urlaub gewesen und es gab auch keinen richtigen Flop, wo ich mich wirklich geärgert hätte oder sowas. Also das.
Dann hast du alles richtig gemacht.
Bevor wir mit den Tops beginnen, wie wir es gerade angekündigt haben, ganz kurz mal, Axel, für diejenigen, die sich vielleicht nicht in Italien so gut auskennen oder die vielleicht erdkundlich nicht so gut bewandert sind, wo finden wir denn die Toskana, beziehungsweise wo müssen wir auf der Landkarte nach diesem wunderschönen Urlaubsgebiet suchen?
Das ist gut, dass du es ansprichst, Thomas. Wir haben gerade schon so ein bisschen mit Rom und so weiter, da müssen wir da durch, sagt der Jan, das drückt es aus. Also wenn wir aus Deutschland kommen und Richtung Italien schauen, dann ist es eben das Gebiet nördlich von Rom auf der westlichen Seite. Und es ist relativ groß, es geht bis Pisa hoch, das ist ja schon fast da so, also fast Genua oder Livorno. Livorno gehört noch zur Toskana. Also das sind so die nördlichsten Orte da. Das geht auch relativ weit rüber. Also es ist ein relativ großes Gebiet letztlich. Mhm. Wenn man jetzt, das ist also so eine Art Bundesland, sag ich jetzt mal, so eine Region eben, genau. Die Region Toskana. Ob es da noch andere Definitionen gibt, weiß ich nicht.
Grob gesagt, also auf der Landkarte quasi südlich des Gardasees, ein bisschen weiter südlich, da beginnt irgendwann die Toskana. Aber wir kommen mit Sicherheit gleich noch mit diversen.
Ich würde sagen, so 150 Kilometer würde ich jetzt mal schätzen, südlich vom Gardasee müsste das sein, so grob. Mhm.
Prima, ja. Ja, würde ich sagen, lasset die Reise beginnen, oder?
Okay, wir starten mit dem Top 10 oder was? Mit dem 10. Platz?
Gerne. Gerne, wir wollen es machen. Wir wollen ja die Highlights, wo wir ganz zum Schluss haben. Da müsst ihr leider noch ein bisschen dranbleiben. Genau. Dennoch bin ich mir ziemlich sicher, wenn es diese Orte hier in die Top 10 geschafft haben, dann sind sie es allemal wert, gesehen zu werden und entdeckt zu werden.
Wir haben ja noch 5 Werbeunterbrechungen. Nein, war Spaß. ist ja nicht YouTube. So, Agriturismo de Santis, das war ein Tipp vom Michael Timm. Es gab ja eine Vorbereitungsepisode mit dem Michael, den habe ich auch getroffen auf der Reise. Die waren tatsächlich auch in der Toskana unterwegs, kommen wir gleich noch drauf. Und das war einer seiner Tipps. Generell Agriturismo, was ist das überhaupt? Das ist letztlich Bauernhofcamping oder Bauernhofurlaub. So, das gibt es ja bei uns auch. Da sind es allerdings meistens Winzer oder Olivenbauern, meistens auch in Kombination. Die machen meistens mehrere Sachen. Und die haben dann oft ein Restaurant dabei, in dem sie die eigenen Produkte vermarkten oder verwerten und einbringen in das Essen, was sie dann da anbieten. Und dann haben sie als weiteres Standbein meistens ein paar Zimmer oder ein Haus, was sie noch vermieten. Und dann in diesem Fall eben und in vielen Fällen eben auch eine Art Campingplatz. Also es gibt eben Parzellen. Aber schon auf ordentlichem Niveau. Also die haben zum Beispiel 2 Pools gehabt. Das habe ich auf den wenigsten deutschen Bauernhöfen bisher so gesehen. Auch sehr schön angelegt, alles so in Naturstein und so. Also schon schick.
Wie viele Plätze hatten die da?
Die waren ziemlich groß. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich schätze so zwischen 20 und 30 Plätze hatten die.
Okay, das ist schon ordentlich.
Das ist schon ordentlich, genau. Das waren aber auch schon so die größten. Wir waren auf noch 2, glaube ich, kommen wir ja gleich, sehen wir gleich, Agri Campeggios, und die hatten dann 5 oder 8 Plätze, also deutlich kleiner.
Das heißt, ihr habt auf eurer Tour jetzt bewusst darauf verzichtet, an einem Platz länger zu bleiben, weil ihr wolltet eben möglichst viel von der Toskana erleben und sehen. Mhm. Und wart im Schnitt, wie lange so an einem Platz?
Also die
2, 3 Tage?
Genau, die längste Zeit waren 3 Übernachtungen. Also wir haben zweimal, glaube ich, 3 Tage übernachtet oder 3 Nächte übernachtet, so ist besser gesagt. Ansonsten 2 Nächte oder 1 Nacht, logischerweise. Also das haben wir so ein bisschen.
Was haben denn die Kinder dazu gesagt? Weil ihr habt doch mal immer so ein Familienrat gemacht und die wollten immer irgendwo stehen und möglichst viel mit dem Fußballplatz und möglichst lange und so.
Ja, genau.
Ja, ich springe jetzt ein bisschen aus den Zehnern, aus dem Top 10 raus. Wie sind die denn damit
umgegangen? Frage, die hätte ich genauso gestellt, Jan.
Also wir haben ja festgestellt, dass den Kindern insbesondere der Internetempfang sehr, sehr wichtig ist. Das kennt der Jan ja, hat er ja auch schon begeistert berichtet im Podcast.
Immer dem Internet hinterher.
Und da ist natürlich quasi egal, wo du das Internet empfängst. Das ist ja dann einfach so. Und die haben das gut mitgemacht. Die sind natürlich jetzt auch größer geworden und so, muss man halt auch sehen. Und Fußballplatz jetzt gibt es auf diesen Agri Campeggios, sag ich mal, eher nicht. Das gibt es eher auf einem Campingplatz dann oder so, ne? Und wir waren auch auf Campingplätzen, aber da kommen wir ja dazu. Genau, also der Agriturismo ist mein Platz 10. Man kann da auch essen. Der Ort Castiglioncello ist ein Küstenort. Das war das einzige Mal, dass wir an der Mittelmeerküste waren. Das ist ja die Riviera-Seite, also die Westseite. Und da hatte man mal so richtiges Mittelmeer-Feeling, als man da ankam, weil das so ein richtiger Italien-Urlaubsort ist. Und es sind, ich sag mal, gar keine Deutschen da, weiß ich nicht. Also es ist jedenfalls nicht ein Ort, wo sehr viele Deutsche sind, sondern sehr wenige. Es ist ein italienischer Ferienort, der dann wohl bevölkert wird im Sommer. Das war schon toll, auch einfach mal so einen italienischen Ferienort zu erleben mit lauter Italienern. Und der Agriturismo, der liegt so, dass man auch gut zu Fuß in den Ort gehen kann und da dann was einkaufen kann oder was essen gehen kann, auch in anderen Restaurants oder mal zum Strand gehen kann. Wobei das mit dem Strand, ja, also ich wurde gefragt, ob das überall in Italien so ist.
Bild gemeint ist.
So ein Foto gepostet und da siehst du wirklich zwischen den Handtüchern maximal 10 Zentimeter Platz irgendwie.
Also so wie man das wirklich kennt, ja, aus Sommerurlauben aus Italien, ja, so wie es schon immer war. Der Strand rappelvoll mit Stühlen und Schirmen und
genau so. Gut. Und die haben ja sehr viele bewirtschaftete Strandabschnitte, also wo du dann so einen Liegestuhl mieten kannst. Und sie haben dann üblicherweise auch kleinere Strandabschnitte, die kostenfrei sind. Wir waren an einem Sonntagmittag da. Okay, ich gebe zu, das ist vielleicht jetzt auch nicht der Zeitpunkt, wo die wenigsten am Strand sind, sondern eher der Zeitpunkt, wo die meisten am Strand sind. Aber es war wirklich extrem voll. Also du musstest echt schon gucken, wo du dich hinsetzen kannst. Für uns ein bisschen too much. Ich war dann einmal im Wasser, kurz ein bisschen schwimmen und bin dann wieder rausgekrabbelt und wir sind wieder zurückgegangen, weil ich einmal ins Meer musste sozusagen. Aber ja, da sollte man auf jeden Fall, an dem Ort sollte man auf jeden Fall Strandschuhe dabei haben, weil da gab es schon auch scharfkantige Steine und so im Wasser und es war so ein bisschen Kraxelei, da ins Wasser zu kommen, dass man schwimmen konnte. Und ein Liegestuhl, da hing eine Preisliste, 45 Euro am Tag.
Oh, ja, ist ein Stellplatz, ne? Also ein guter.
Also ob du da ein Wohnmobil drauf kriegst, würde ich bezweifeln, aber fand ich schon
da. Ja, ja, aber vom preislich meine ich jetzt.
Ja, ja. Also,
10 Tage Urlaub, ne? Mhm. In der Gegend?
Ja, das wird dann billiger, ne? Wenn du eine Woche mietest und einen Monat und eine Saison, okay, und so, ja, dann wird es natürlich billiger, aber ich fand das schon sehr amtlich. Ich habe mich gefragt, wie die das. Aber gut, ja. De Santis ist auch relativ teuer gewesen, das muss man sagen. Die haben wir, glaube ich, pro Nacht für 5 Personen in der Hauptsaison 87 Euro bezahlt, meine ich. Also so ungefähr. Ne? Also nehmt es nicht so ganz auf einen Millimeter, das habe ich in Erinnerung. Aber es war schon der teuerste Agri Campeggio.
Ja. Ja gut, dafür hast du 2 Pools gehabt und Strand.
Ja, ja, und es war fußläufig halt in die Stadt, so, ne, das hatten wir ansonsten halt nicht, ne? Genau. Das war mein Top 10 sozusagen. Ja.
Schöner ein Einstieg. Guter
Tipp von Michael. Jetzt könnten wir noch den Sonderpreis einstreuen.
Zu 9.
Jetzt oder schon? Sonderpreis am Ende, okay, den Sonderpreis. Es gibt einen Sonderpreis.
Ja, ist ja auch Rückweg, ne? Oder ist Hinweg?
Ja, Rückweg.
Sonderpreis
Rückweg und Hinweg.
Ist Rückweg, dann am Ende. Ja, komm, dann am Ende. Okay, die 9 bitte.
Die 9. Wieder ein Agri Campeggio, deutlich weiter nördlich. Das ist noch ehrlicherweise gar nicht Toskana gewesen. Das ist so wahrscheinlich 50 Kilometer Luftlinie von der Grenze zur Toskana entfernt. Wir in der Nähe von Modena und Maranello. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal die Orte schon mal gehört habt. Als ja. Automobilisti. Also
Rennsport.
Ja, ja, genau. Kommen wir gleich noch zu, denke ich. Aber von da aus hatten wir ein Agri Campeggio im Internet gebucht. Und Arche Noah heißt das. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. L'Arca di Noè. Ja, und da ging es dann von dem Stellplatz am Ferrari-Museum, ging es dann schon sehr abenteuerlich los, so Google-Navigation, wo man sich immer fragt, ob man richtig ist. Also es ging dann irgendwie durch den Ort und dann plötzlich rechts ab, irgendwie so eine schmale Straße irgendwo ins Nirgendwo. Sehr schöne Landschaft, aber es ging so komplett durchs Nirgendwo. Und das Nirgendwo war immer noch eine Straße, wo es eine Hin- und eine Rückspur gab, also in dem Sinne zweispurig. Dann sagte Google, ja, jetzt hier rechts runter. Und da war so ein Schild irgendwie, also keine Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Ist immer nicht, ist klar, aber die Straße war so breit wie mein Wohnmobil und es ging so runter und scharf um eine Ecke rum. Da konnte man also nicht viel weiter sehen, da war ein Haus und es ging so um so eine Ecke rum. Dann habe ich mal kurz so gezoomt, ob man vielleicht eine andere Strecke nehmen konnte und dann sagen wir, aber muss man komplett irgendwo außen rumfahren und so. Es war irre heiß, irgendwie so 35, 36 Grad. Das Auto hatte schön auf dem Parkplatz vom Ferrari-Museum Wärme getankt. Wir wollten gerne ankommen, ich sag's mal so rum. Und dann habe ich gedacht, okay, die Welt ist mit den Mutigen und bin dann diesen Weg gefahren. Das waren noch irgendwie, ich glaube, 2 Kilometer oder so. Ist irre kurvig. Ich glaube, 8 Grad oder 15% Steigung irgendwie, glaube ich, bergrunter. Im ersten Gang als Motorbremse und eine Kurve jagte die nächste und wie gesagt, die Straße so breit wie mein Wohnmobil, ging eigentlich mit dem Fahren, war jetzt okay, ja, bis, was passierte?
Du hast irgendwas touchiert.
Nein, ich habe Gegenverkehr, es kam ein Ducato entgegen. Also,
Ja, das hätte auch der Außenspiegel sein können.
Ja, das hätte der Außenspiegel sein können. Aber so schnell, hätte den Außenspiegel nicht abfahren können. Da wäre er quasi komplett abgedriftet.
Ich kenne diese Situation und man schaut sich von Fahrerhaus ins Fahrerhaus, ja, und denkt sich, ja, wie kommen wir jetzt vorbei?
Genau. Und erst hatte er irgendwie kurz gedacht, ich würde rückwärts fahren, was er dann aber klar, bergauf, rückwärts mit dem Wohnmobil, klar, macht Sinn. Und da hat er dann aber doch gedacht, dass er als Local vielleicht doch irgendwie ausweichen könnte und ist dann ein Stück rückwärts gefahren, in so ein bisschen auf so eine Wiese drauf und haben wir die Spiegel eingeklappt und dann fuhr ich vorbei und dann sagt er so, Agricamp. Und ich dachte so, hä, was sagt er? Und Agricamp, ja, genau, richtig.
Da will er hin.
Da will er hin, ganz genau. Er hatte noch was weiteres gesagt, aber mein mangelndes Italienisch, ja. Dann sind wir angekommen auf einem Platz, wirklich total süß, wurden direkt begrüßt, weil wir sind ja extrem laut den Berg runter im ersten Gang, Motorbremse. Wir hatten uns also schon wahrgenommen, genau, der Deutsche kommt. Eine nette Schweizerin hat uns begrüßt. Gesagt, ja, sucht euch einen Platz, ihr könnt euch zum Beispiel da hinstellen. Da hatten wir dann einen Blick auf den Bach und kleine Obstbäume waren da, konnten uns auch gern was nehmen. Ich glaube, es waren Äpfelchen oder Pfirsiche oder sowas. Da konnte man sich auch was nehmen, wenn man mochte. Und sie gesagt, ja, also ihr habt zwei Varianten. Links oben ist ein Pool, da könnt ihr reingehen. Oder rechts unten ist ein Bach, da könnt ihr reingehen. Da müsst ihr so 100 Meter gehen. Und dann kommt so ein Wasserfall. Und da ist auch so ein Bassin quasi. Da könnt ihr dann auch planschen. So. Genau, und das haben wir dann auch gemacht. Meine liebe Gattin und ich, wir sind dann tatsächlich auch diesen Bach lang gestiefelt. Und wo sich übrigens auch Aquaschuhe anbieten, dann da unter diesen Wasserfall und haben da, der war dann auch echt angenehm kühl und war richtig erfrischend und ja, schön. Sehr weit ab von allem. Also das muss ich sagen, man ist wirklich mitten im Nichts gewesen. Sie hat also auch, gibt Sanitäranlagen, die sind so von der Ausstattung her basic, aber alle sauber. Und es gibt einen größeren Aufenthaltsraum und eine kleine Bar und einen Kühlschrank und da kann man aufschreiben, wenn man sich was genommen hat und so und am Ende dann halt bezahlen. Genau.
Ja. Und was macht das Internet für deine Kinder da? Mitten im Nichts? Ist das so in the middle of Funkloch?
Tatsächlich, glaube ich, nichts gemacht, das Internet. Und jetzt kommt's, ich steigere, es war EM-Halbfinale.
Ah! Hey.
Das letzte EM-Halbfinale. Aber.
Gut, ohne deutsche Beteiligung, aber.
Aber. Ich war ja vorbereitet. Ich hatte ja...
Du hast in Enkirchen gelernt, ne?
Richtig. Ich hatte die kleine Satellitenschüssel dabei. Und wir hatten ja Zeit, also habe ich eine halbe Stunde lang die Satellitenschüssel ausgerichtet. Und dann konnten wir das EM-Halbfinale gucken. Ja.
Schön.
Ich glaube, die hatte 4 oder 5 Plätze. Also es war jetzt zum Beispiel wieder deutlich kleiner.
War der denn alleine da, wenn du sagst, da war nicht viel los?
Nee, wir waren nicht alleine da. Es waren noch 2 andere Fahrzeuge da. Genau, auch ein Deutscher und noch ein Italiener, glaube ich.
By the way, weil es mir gerade so dazwischen kommt, weil du es auch gerade kurz erwähnt hattest, was hattet ihr für Temperaturen so in diesen
Also wir hatten konstant Temperaturen zwischen 33 und 37 Grad.
Autsch.
Also nachts wurde es kühler, je nachdem wo. Okay. Wurde es mehr oder weniger kühler. Manchmal so, dass man tatsächlich die Luke auch zugemacht hat, dann irgendwann so morgens um 6 oder so. Und manchmal wurde es halt auch nur 26 Grad kühl.
Ja. Ah, Sommer.
Ja, ja, ja. Also sehr Sommer schön. Konnte man sich gar nicht beschweren.
Ja, jetzt hast du deinen eigentlich schon Punkt 8 gerade besprochen.
Mein Top 8 ist kein Ort.
Moment. Wir haben gerade vom EM-Halbfinale gesprochen.
Ach, Finale, Halbfinale, ist doch alles das Gleiche, oder?
Jetzt kommt's, jetzt drängen wir den Axel zu seiner Top Finale. 8.
Also, genau, Top 8. Und zwar war das bei DeSantis übrigens. Da war das Internet, ja, und die hatten auch ein WLAN. Aber das ist ja manchmal in diesen Touristenorten so, das ist meine Interpretation. Wir hatten eigentlich ganz guten Empfang, aber der Durchsatz stimmte nicht so wirklich. Also das ist ja manchmal so in diesen Orten, wo außerhalb von der Saison irgendwie 50 Leute wohnen. Da ist dann manchmal der Durchsatz, wenn dann da plötzlich 20.000 Leute sind, irgendwie nicht mehr so pralle. Und das ist meine Interpretation, dass es da in Castiglioncello so war. Vielleicht hatte ich aber auch einfach den falschen Internetprovider oder was. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, naja, darüber über Internet Fußball-EM gucken. Wir haben die Schüssel ja dabei und dann kann man sie ja auch aufbauen. Und dann haben wir uns richtig Mühe gegeben. Meine Jungs, habt ihr ja schon gesagt, sind ja fußballbegeistert und wollten das ja auch gerne sehen. Das EM-Finale 2024. Und dann habe ich diese Schüssel wieder so eine halbe Stunde lang ausgerichtet und aufgebaut und dann habe ich die Leinwand aufgebaut, an einem Ende der Markise die Leinwand aufgehangen, aus dem Küchenfenster den Beamer aufgehangen und dann hatten wir auch ein ordentlich großes Bild für Fußball. Macht Fußball ja ein bisschen mehr Spaß als auf so einem Tablet. Haben dann Fußball geguckt und so, ich würde sagen, so eine halbe Stunde oder so vor Schluss kam dann, ich glaube, es war ein Schweizer oder Österreicher, kam dann zu uns, ob sie sich vielleicht zu uns setzen könnten, weil das mit diesem Livestream, der würde jetzt doch arg ruckeln. Und
hey, das war ein Tipp in unserer letzten Episode, wo wir gesagt haben, und wenn das alles nicht funktioniert, ja, mit VPN und mit Sky Go, setzt euch doch einfach zum Nachbarn.
Das genau, war ein Tipp von uns. Genau, die sind wahrscheinlich Podcast-Hörer, ohne es zu wissen.
Bei uns garantiert.
Genau. Ja, nee, aber das war dann auch lustig irgendwie, dass das tatsächlich so passiert ist, wie ich es mir gedacht hatte. Dass dann am Ende vielleicht auch noch eine Menge Leute das EM-Finale.
Public Viewing beim Axel.
Ja, richtig. Ja, ganz kleines Public Viewing, genau.
Wirst du denn schneller, wenn du das jetzt so aufbaust? Also geht das dann schneller von der Hand, das Suchen, oder ist das immer wieder, ich sag mal, der gleiche Zeitaufwand, den du da im Moment reinsteckst?
Ich hab was festgestellt, was sozusagen in Anführungszeichen mein Fehler war. Ich habe mir so eine App runtergeladen von Astra, die sagt einem, je nachdem wo man ist, GPS, ne? Dann sagt die App, okay, du musst das, weiß nicht, 168 Grad ausrichten und 38,5 Grad irgendwie neigen oder sowas, ne? Mhm. Dann hatte ich mir schlau, wie ich dachte war, habe ich mir auf dem Handy auch eine Kompass-App installiert, dass ich das dann auch schön direkt 168 Grad und so, ne? So. Da habe ich festgestellt, das war der Fehler. Diese App auf meinem Handy zumindest, die ist ungenau, die ist so 5 Grad falsch. Das ist wahrscheinlich egal, wenn du irgendwie gucken willst, wo Osten ist. Aber wenn du eine Satellitenschüssel ausrichten willst, insbesondere so eine kleine, ist das nicht egal. Und ich hatte noch einen Kompass im Wohnmobil liegen. Und dann habe ich den genommen und
Okay, ja, ist ja cool.
Also ich bin ein bisschen schneller geworden, aber es dauert immer noch eine gewisse Zeit. Also.
Ja, ja. Top 7.
Top 7, genau. Lucca, eine Stadt im nördlich von Pisa, im nördlichen Bereich Toskana, ein bisschen im Landesinnere. Sehr schöne Stadt. Es gibt eine vollständig erhaltene, sehr breite, sehr hohe Stadtmauer. Also sie ist komplett vollständig mit allen Toren und so weiter. Und die Stadtmauer ist 12 Meter hoch und 12 Meter breit. Also 12 Meter breit ist ja insbesondere recht ungewöhnlich. Und die ist bepflanzt mit Bäumen inzwischen, wahrscheinlich historisch nicht, aber mit Bäumen bepflanzst. Und da gibt es so einen Fahrradradweg und es gibt auch mal so einen Picknickplatz dazwischen. Spannend. Oder so einen Spielplatz und so, wo dann so mal so größere Ausbuchtungen sind. Und das heißt, da kannst du oben eine schöne Laufrunde drauf machen. Ist, glaube ich, so 3-4 Kilometer oder sowas sind das da oben. Kannst du quasi einmal oben um Lucca die Altstadt herumlaufen und hast dann natürlich immer tolle Ausblicke in die Altstadt. Sehr belebte, beliebte Altstadt, sehr, sehr jung irgendwie und frisch, und wir waren da lecker essen und ja, dort haben wir übrigens auch Michael und Jackie, seine Frau, getroffen und den Hund Kari. Die sind dann bei uns am Stellplatz vorbeigekommen, wir haben uns kurz ein bisschen unterhalten und mal persönlich getroffen. War auch sehr schön.
Schön, so schließt sich der Kreis, super.
Genau, da haben wir einen Stellplatz gehabt, da gibt es einen großen Stellplatz, mehrere, also es müsste glaube ich sogar 2 Stellplätze geben, wie, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ein Fußweg in die Altstadt von so einem guten Kilometer, würde ich sagen, kann man also zu Fuß schaffen. Der Stellplatz war okay, der war relativ laut, also nebenan ist so ein Paddel- oder Tennisclub. Da hatte man immer Pock, Pock als Geräuschkulisse und da fuhren auch relativ viele Autos an der kleinen Straße lang, hatte man gar nicht so unbedingt gedacht. Also und dafür dann auch relativ teuer und ja, also ist jetzt kein Platz, wo ich jetzt eine Woche bleiben würde.
Die Stadt ist ja auch nicht so wahnsinnig groß, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ne?
Nö, die wenn Stadt ist.
3 bis 5 Kilometer drum rumläufst.
Das ist die Altstadt, ne? Also die Stadt an sich ist natürlich größer.
Ach so, das ist mehr drumherum. Okay.
Das ist die Altstadt. Ob der Rest sehenswert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir waren nur eine Nacht da, 2 Nächte. Mhm. 2 Nächte da. Ja, eine Nacht waren wir da. Ja, genau. Und sind von da aus dann nach Pisa weitergefahren. Das ist quasi ein Katzensprung.
Habe ich mir gerade mal notiert. Dein 7er. Was uns führt zur Numero 6. Jetzt müsste ich mal in Italienisch zählen können.
Seis wahrscheinlich oder so, ich weiß nicht. Das ist kein Ort, das ist eine Fahrt, und zwar tatsächlich die Fahrt von Nummer 9 nach Nummer 7. Also wir sind sozusagen historisch gesehen nicht richtig. Es gibt eine Panoramastraße zwischen Maranello und Pisa. Das ist die SS12 oder die hieß früher SP42. Manchmal ist noch SP42 ausgeschildert, in manchen Karten auch und so. Ist nicht immer ganz durchgängig. SS heißt übrigens Superstrada, ist aber, muss man sich nicht zu sehr super vorstellen. Bedeutet einfach, ist halt durchgängig zweispurig, also mit einer Spur für den Gegenverkehr und du hast eine eigene Spur. Wäre bei uns eine Kreisstraße. Ist aber ordentlich ausgebaut, also ich sag mal, da fällt keine Schraube aus dem Wohnmobil, wenn man die Straßen fährt, ist natürlich sehr kurvig und sie führt über ein Mittelgebirge, nämlich den Apennin oder die Apenninen, und man hat halt von der Straße mega geile Ausblicke, und ich weiß nicht, wie eure Vorstellung von Italien ist. In meiner Vorstellung hatte Italien keinen einzigen Wald, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber du fährst die ganze Zeit durch Wald, ja, also die Strecke ist, glaube ich, 140 Kilometer oder sowas, ja, du fährst die ganze Zeit quasi durch Wälder oder blickst auf Wälder, also unglaublich waldreich der Bereich dort, schöne, hübsche, kleine, nette Örtchen, einschließlich Wintersportorte, die es da gibt, Abetone, 1400 Metern, also jetzt auch nicht so unbedingt tief gelegen, das war schon auch schön, auch am Fluss. Der Sergio, der dann auch in Lucca fließt, das ist der Fluss da. Da gibt es also auch, wenn man dann auf Lucca zufährt, gibt es da auch Badestellen im Fluss. Also man hätte da auch nochmal halten können und Flussbaden. Oder da gibt es auch Kanutouren oder so Rafting und sowas, was wir jetzt nicht gemacht haben. Ich fand die Fahrt super toll. Und ein bisschen schade ist, dass man nicht so oft Parkmöglichkeiten hat. Also die haben nicht so, in Spanien gibt es dann oft so Parkplätze, wo man so einen Ausblick hat. Und wo man dann halten kann, so Haltestellen extra, wo man dann Fotos machen kann und so weiter.
Man hat immer das Bedürfnis, dann auch mal anzuhalten, ne? Und das auch mal so ein bisschen stehend zu genießen und vielleicht auch festzuhalten.
Ja, genau. Und das ist ein bisschen wenig gewesen. Aber gut, so ich sag mal, im Schnitt sind wir vielleicht so 30 Stundenkilometer gefahren oder sowas. Das heißt, wenn ihr das machen solltet, diese Panoramastraße, müsstet ihr schon ein bisschen Zeit mitbringen. Weil, wie gesagt, sind irgendwie 140 Kilometer. Dafür ist es dann aber auch oben 5 Grad kühler als in Lucca. Und durch den Wald ist ja auch die Straße ein bisschen beschattet und es ist auch wenig Verkehr. Ja. Also es ist jetzt nicht so.
Wenn es so richtig heiß ist, ist das auch ein Faktor. Das ist mal ein bisschen Erholung dann, ne?
Ja, ja, ja.
Ich liebe ja solche Straßen.
Also, wie gesagt, muss man Zeit mitbringen, aber ist schon cool.
Mhm.
Von, wie gesagt, Modena Maranello geht die Straße los und sie geht letztlich dann bis Pisa.
Okay, dann würde ich sagen, springen wir zu Numero Cinque.
Ah, Thomas. Ah,
gucke an.
Perfetto, ja, ragazzi. Perfetto. Ah, ragazzi. Allora. Okay, ja. Wir waren ja nicht nur in Kleinstädten und auf Agri-Campeggios unterwegs. Nein, ich habe gesagt, wir waren auch auf Campingplätzen. Ich glaube, insgesamt auf 3, wenn ich jetzt, gut, also mit Anreise ein bisschen mehr, aber jetzt in der Toskana, glaube ich, waren wir auf 3 Campingplätzen. Und einer war der Campingplatz in Siena. Und es gibt exakt einen Campingplatz in Siena.
Hm.
Also exakt.
Macht's einfach.
Also, genau, die Auswahl ist einfach, weil es gibt einen Campingplatz. Übrigens, warum würde ich jetzt nicht unbedingt Stellplätze nehmen? Also das muss man sich gut angucken. Viele Stellplätze, die auch möglich gewesen wären an vielen Stellen, haben keinen Pool.
Hm. Ach so.
Ah. Bei 36 Grad muss ich ganz ehrlich sagen, ein Stellplatz ohne Sanitäranlagen, wo ja viele Deutsche immer so drauf rumschimpfen, dass es immer mehr von diesen schlimmen Stellplätzen mit Sanitäranlagen gibt, mit 5 Leuten in einem Wohnmobil, also das wird nichts. Ne? Also so oft kannst du ja nicht duschen gehen. Insofern haben wir dann für längere Aufenthalte und so da immer drauf geachtet, dass es halt auch einen Pool gibt. Das ist nicht schwer, weil eigentlich jeder Campingplatz hat einen Pool und jedes Agri-Campeggio hat einen Pool, haben wir ja gerade schon gemerkt. Also Siena ist der Ort und da gibt es einen Campingplatz, der heißt Colle Verde. Das heißt, glaube ich, grüner Hügel, ist ein Campingplatz mit einer guten Ausstattung und ein guter Campingplatz auch. Ich würde sogar sagen, einer der besten Campingplätze, die wir jetzt da hatten oder vielleicht sogar der beste, obwohl er ja so eine Alleinstellungsmerkmal hat. Also die könnten ja jetzt auch einfach es ruhiger angehen. Genau. Und die hatten eine gute Ausstattung. Das heißt, es gab ordentliche Sanitäranlagen in ausreichender Zahl, die immer ordentlich sauber gemacht wurden. Es gab schattige Stellplätze, man konnte sich das aussuchen, Morgensonne, Mittagssonne, gar keine Sonne und so weiter. Es gab auch hässliche Plätze, aber die muss man ja nicht zwingend nehmen. Man konnte recht früh einchecken, also nicht erst irgendwie um 15 Uhr oder so. Und es gibt eine Busverbindung, also einen öffentlichen Bus, der, ich glaube, 1/4 Stunde sowas grob gefühlt in die Stadt fährt. Und dann hat uns Siena als Stadt einfach super gut gefallen, weil es ist nicht ganz so riesig wie Florenz, also es ist nicht so eine, oder Mailand oder so richtig große Städte dann schon wieder. Es ist einfach eine richtig schöne Altstadt. Der zentrale Punkt in Siena ist so ein großer Platz, der heißt Il Campo. Und wenn du von einem Ortsteil in den anderen Ortsteil willst, musst du immer über diesen Platz gehen, weil diese Ortsteile durch so Schluchten quasi getrennt sind. Also du kannst nicht einfach so rübergehen. Ein großer Platz, der ist so muschelartig angelegt. Da findet auch ein Pferderennen statt, das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. 2-mal im Jahr gibt es da so ein Pferderennen, wo die verschiedenen Ortsteile dann gegeneinander da im Pferderennen antreten. Also dann stehen die Leute in der Mitte und die Pferderennen außen rum. Aber die Altstadt, super schön. Es gibt auch QR-Codes an vielen Stellen. Es ist gut ausgeschildert. Also man muss jetzt nicht zwingend die ganze Zeit die Nase immer auf Google Maps oder irgendwie auf einer Karte haben, weil man einfach der Ausschilderung folgen kann. Man kann sich einfach mal ein bisschen treiben lassen. Wir haben da 2-mal richtig gut gegessen. Was will man mehr? Ich habe euch ein Foto geschickt von einer Winzerei, die noch älter war als Emich Anker. Ja, also Grüße an dieser Stelle. Was war das? Irgendwie 1209 oder so? Ich weiß es gar nicht. War noch längere Tradition da als, genau, also so eine Magnumflasche irgendwie.
Ein paar Generationen noch dran, ne?
Ein paar Generationen noch dran, genau.
Sehr schön.
Hat uns sehr, sehr gut gefallen, auch die Abendstimmung. Und dadurch, dass es so warm war, du musstest auch gar nicht drüber nachdenken, ob du eine Jacke oder einen Pulli oder sowas mitnimmst, weil abends war es auch angenehm dann, da war es dann vielleicht so 28 Grad oder sowas. Ne? Als wir dann zurückkamen, habe ich Leute gesehen, die gerade zum Laufen, die joggten dann da so her. Das haben wir ehrlicherweise uns gekniffen, da im Dunkeln irgendwo unbekannterweise lang zu laufen oder uns für morgens um 5 einen Wecker zu stellen. Das haben wir nicht gemacht. Aber ansonsten echt schön und mit dem Bus hat das super geklappt. dann da auch wieder zum Campingplatz zurückzukommen. Und Ticket kostet 1,70 Euro pro Nase, pro Fahrt. Ist auch ziemlich einfach. Kommt nachher nochmal unter allgemein noch ein Tipp, wie man es vielleicht noch ein bisschen einfacher machen kann. Genau, ja. Also das Siena, absoluter Reisetipp von mir. Gibt einen tollen Dom mit weißem und grünem Marmor und also von außen verkleidet. Und also es ist toll. Also ein Must-See aus meiner Sicht.
Okay, schreibe ich mir auf.
Und der Campingplatz, wie gesagt, hat natürlich auch einen riesen Pool gehabt. Also ich glaube sogar 25 Meter Pool, wenn ich mich richtig erinnere. Also da konnte man auch richtig schwimmen. Und es war nicht so proppevoll. Zu gewissen Zeiten, später Nachmittag, da gehen natürlich viele Leute in den Pool. Ne? Also wenn man richtig schwimmen will, dann muss man natürlich morgens dahin gehen. Ne? Ich glaube, das ist aber dem gesunden Menschenverstand irgendwie machbar. Es war schön leise da.
Okay, dann würde ich sagen, Numero quattro.
Ah, wir nähern Thomas. Uns langsam den Top 3.
Perfetto, perfetto. Oh ja, die Nummer 4 ist auch, glaube ich, die Nummer 1 meiner Familie gewesen. Und ich habe euch ein bisschen was mitgebracht zur Einstimmung auf diese Stadt. Ja, also wir sind
Live-Musik.
Live-Musik, genau. Straßenmusik einfach. Aber ich finde schon, klang schon gut, oder? Also oft bei uns ist es leider manchmal so, dass man eher denkt, die Leute bezahlt man dafür, dass sie aufhören mit der Musik irgendwie. Aber da habe ich doch auch Geld reingeschmissen, damit sie weitermachen. Volterra, eine kleine Stadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner. Ich schätze irgendwie 5.000 bis 10.000 Einwohner, aber wirklich absolut bellissima. Die haben dort einen ordentlichen Wohnmobilstellplatz, den haben wir auch genutzt, weil mit Parken muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Die Parkplätze, die ich sonst gesehen habe, da stand immer ein Autozeichen dran. Ob das jetzt jemand ernst nimmt in Italien, ich weiß das nicht. Aber es gibt einen Wohnmobilstellplatz, der kostet 15 Euro für Fähre 24 Stunden, gibt einen Automaten, kann man auch mit Easy Park bezahlen, der kostet halt ein bisschen mehr, mit Strom und mit Fähr- und Entsorgung dort. Und von dort aus kann man dann in die Altstadt gehen und da haben wir unser Wohnmobil abgestellt und sind dann, ich glaube, 224 Stufen hochgestiegen und dann kam die Live-Musik.
Genau. Ein lohnenswertes Ziel sozusagen, ja, für die Stufen.
Ja, absolut, absolut. Das war wirklich schön. Also es war so quasi der erste Kontakt mit der Stadt und da fühlte man sich direkt toll irgendwie. Ne? Passte so richtig gut. Und diese Städte, auch Siena, die sind ja super eng gebaut. Also die Straßen, sehr hohe Häuser, so dass man sehr viel Schatten hat. Also auch wenn es heiß ist, sind die so gebaut, dass da oft ein Windzug durchgeht und dass man es dann trotzdem da aushalten kann. Eben auch in Volterra. Volterra durchaus touristisch, ja, das kann man nicht verleugnen. Aber ein richtig hübsches Örtchen. Einige Weingeschäfte, dann viele kleine Geschäfte, kleine Boutiquen und so Andenkenläden und Trüffel kann man da sehr gut kaufen. Es gibt einen Trüffelboutique, glaube ich. Und mit dem Foto von dem Trüffelschwein, was die Trüffel sucht und von dem Papa, der dann mit dem Schwein die Trüffel suchen geht und so. Also ja, nette Lokale, kleine Bars, toll. Also hat uns richtig gut gefallen. Haben wir in Anführungszeichen leider, es gibt auch einen Campingplatz da, den wir nicht besucht haben. Ich packe euch das aber in die Shownotes. Würde ich, glaube ich, bei einem zweiten Besuch in der Toskana, würde ich, glaube ich, in Volterra durchaus Station machen und da auch mal eine Nacht schlafen, vielleicht den Campingplatz, vielleicht auch zwei Nächte. Der soll auch ganz gut sein, der Campingplatz, und ist auch sehr ortsnah. Genau, schmale Gassen mit Wäsche, die aus dem Fenster hängt und also ja. so
Klischee, kitschig, ja?
Wie man sich das vorstellt. Genau, ja.
Mehr Kitsch geht nicht.
Kleine, enge Gassen, überall so kleine Durchgänge irgendwie, also schon, ja, sehr schön.
Ja, sieht man schon, wenn man aufs Satellitenbild geht, wie eng das da ist, ne? Das ist ja unglaublich, ja, dicht gebaut. Also wie du sagst, die Gassen sind schmal, ne?
Ja.
Keine breiten Straßen und so.
Ist halt alles cool. Auf so einem Hügel gebaut, ne? Und dann, da ist der Platz natürlich begrenzt, genau.
Axel, du hattest gerade schon das ein oder andere erwähnt, um einfach mal jetzt hier diese statische Reihenfolge der Top Ten ein bisschen zu brechen. Wofür ist die Toskana denn eigentlich bekannt? Du hattest gerade schon mal Stichwort Wein, Trüffel habe ich jetzt gehört. Fällt dir spontan noch was ein? Was finden wir in der Region wieder? Worauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Toskana fahren?
Also es ist halt einfach eine schöne hügelige Landschaft mit kleinen Dörfchen, die meistens oben auf irgendeinem Berg sind, mit Zypressen, Alleen und so weiter. Das ist natürlich das die Vorstellung mit Nebel vielleicht noch, und am Ende von der Zypressenallee ist so eine Villa oder so ein Gebäude zumindestens. Das ist ja so das, was der Toskana vorstellt. Diese Zypressenalleen und so, die haben wir aber in dem Teil der Toskana noch nicht. Also die sind an einer anderen Stelle, das kommt gleich. Aber das findet man dann nicht, diese typisch toskanische Landschaft, die man sich so vorstellt. Es gibt sehr, sehr viel Weinanbau. Es gibt also sehr viele Weinhänge mit Reben, und das gibt es sehr, sehr oft. Oder auch Olivenhaine, ne? Das ist sehr häufig dann so zu finden.
Ja, es ist ja gerade Olympia. Oder nein, die Olympischen Spiele sind ja gerade. Die olympische Zeit ist ja die Zeit dazwischen. Also die Olympischen Spiele sind ja gerade, und da kämpft man ja um die Medaillen. Das heißt, wir kommen jetzt in die Medaillenränge rein. Axel, deine Bronzemedaille geht an.
Trommelwirbel. Ich muss mir eben was Neues zu trinken eingießen. Ihr müsst ein bisschen Trommelwirbel machen. Warte, noch mehr.
Ja, ich mache Trommelwirbel hier, aber ich weiß nicht, ob das... Okay.
Wir wissen noch nicht, ob das jemand hören mag. Okay. Ja, mein Platz 3 geht an ein Gefühl. Und zwar das Gefühl der Flexibilität. Wir hatten für die Toskana nichts, niente, nada vorgebucht. Dazu muss man wissen, wir sind ja in der Hauptsaison unterwegs gewesen, also sprich zwischen dem 8., ja gut, wir sind ein bisschen früher losgefahren, aber grob zwischen dem 8. und dem 25. Juli, ja. Das ist ja durchaus Hauptsaison, ist noch nicht so wahnsinnig italienische Hauptsaison, hatte ich so den Eindruck. Die haben da schon Ferien, aber die Italiener fahren im August. Mhm. Aber Nordrhein-Westfalen hatte Ferien, Niedersachsen hatte, glaube ich, Ferien. Und so. Es war also schon auch die Möglichkeit, vor zu verschlossenen Campingplätzen oder vollen Campingplätzen aufzuschlagen. Und da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine Frau hat gesagt, nö, lass mal flexibel halten und so. Wenn es uns gefällt, dann bleiben wir und so. Und wenn nicht, dann fahren wir weiter. Und das ist ja auch wirklich, ich glaube, das ist auch das, was wir alle am Camping so lieben, dass wir das so machen können, wie wir Lust haben, und nicht irgendwie 14 Tage irgendwo gebucht haben und dann da auch bleiben müssen, weil wir es ja jetzt gebucht und bezahlt haben. Und das ist
korrekt.
Hat so gut geklappt in der Toskana, das fand ich perfekt. Also wir sind halt irgendwo hingefahren, das haben wir meistens so einen Tag oder zwei vorher gebucht. Das kann man meistens alles online buchen. Und auch diese ganzen Agri-Campeggios, die haben eine ordentliche Seite, wo man das einfach buchen kann. Da kannst du sogar dann mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen und so. Also dann haben wir das verlängert. Und haben gefragt, können wir noch einen Tag bleiben? Ja, können wir noch einen Tag bleiben. Genau. Mhm. Ja.
Du siehst zwei hebende Finger. Hier gibt es zwei Fragen, aber ich überlasse dir, Jan, die erste Frage.
Ich wollte dir die überlassen. Ja, danke. Okay. Danke. Meine Frage ist, braucht man dafür so eine Mitgliedschaft wie hier bei Landvergnügen oder anderen Dingen, wo man dann erstmal so ein Buch kaufen muss oder eine App kaufen muss oder so, oder kann man die einfach anrufen? Wie ist das da geregelt?
Ja, weil du hast ja eine Oder-Frage gestellt.
Heißt?
Also es gibt beides. Es gibt eine App, die heißt AgriCamper. Die hatten wir auch in der Vorbereitungsepisode schon. Die kann man kaufen, da kann man dann 24 Stunden kostenlos an manchen Plätzen stehen. Vielleicht hätte sich das auch finanziell rentiert. Die kostet so um die 30 Euro. Also ich glaube, weniger als 30 Euro haben wir in keiner Nacht gezahlt. Weiß ich nicht. Und man kann die aber auch einfach anrufen. Also anrufen oder eben einfach über Internet buchen. Also ohne, dass man irgendwo Mitglied ist.
Da schließt sich nämlich direkt meine Frage an. Also jetzt spontan irgendwo vorfahren und sagen, hallo, da bin ich. Haben Sie noch einen Platz frei? Wäre auch eine Option, würde... Deiner Erfahrung nach, du hast ja die Plätze gesehen, war da immer noch irgendwie was frei, wenn man da jetzt spontan vorbeigekommen wäre, oder waren die schon immer ausgebucht?
Ja und nein.
Ja und nein, unterschiedlich, klar.
Genau, also zum Beispiel bei DeSantis waren bestimmt noch 15 Plätze frei.
Okay. Also da hätte ich auch einfach hinfahren können und hätte gesagt, Tag.
Genau, Buongiorno, hat da auch Leute so gemacht, ja, die also da mit uns standen, die waren mit dem Dachzelt da. dachten, ja, wir haben das gesehen, Agritourismo, und haben gedacht, da fragen wir mal, ne, so. Also die waren ganz spontan da hin und waren hin und weg und ganz begeistert, ne, in so einem Olivenhainlandschaft dann im Pool zu schwimmen. Mhm. Ist ja auch schön, kann ich sagen. Kann man auch, klar, das kann natürlich auch schief gehen. Und da wir meistens später losfahren, dann uns zum Beispiel noch Orte wie Volterra angeguckt haben, von Volterra dann noch weitergefahren sind und uns Pisa angeguckt haben und von da aus oder so, weißt du, sowas. Und dann kommst du erst um 17 Uhr irgendwo an und dann möchte ich nicht noch 7 Campingplätze abdackeln müssen bei 36 Grad. Da möchte ich dann gerne in den Pool. Und deshalb haben wir das einfach ein bisschen vorher
gemacht. Okay.
Ja, also mein Platz 3, die Flexibilität. Das Gefühl der Freiheit.
Genau, perfekt. Um mal bei Jans Bild, was er gerade kreiert hat, zu bleiben, ja, gehen wir jetzt auf die andere Seite des Podestes. Von der bronzenen zu der Silbermedaille. Mhm. Numero due. Por favor. Nee, das ist Spanisch, Entschuldigung.
Ja, also du hast es gerade ja schon so ein bisschen gefragt, was ist denn so das Typische für die Toskana? Und wir hatten es auch schon, der Michael hat es auch als Tipp schon rausgehauen, ist auch kein Geheimtipp, man findet es auch auf Instagram und so, auch in Google Maps eingetragen. Die typischste, toskanischste Landschaft in der deutschen Vorstellung zumindest findet man im Val d'Orcia, also das Tal der Orcia. Zypressenalleen, sanfte Hügel mit Dörfchen obendrauf, Pienza zum Beispiel oder San Gimignano. Also wirklich super hübsch und also man ist ganz fasziniert davon und man hat auch, wir sind so eine Straße gefahren, da gab es dann auch immer mal so ein kleines Schotterfeld rechts oder links. Ich habe dann da auch immer angehalten und bin bei 36 Grad ausgestiegen mit meinem Fotoapparat und habe da Fotos gemacht. Habe also das klimatisierte Wohnmobil quasi verlassen unter Aufbietung meiner körperlichen Gesundheit, um Fotos davon zu machen. Ist auch einfach schön. Der blaue Himmel, ein paar Wölkchen und ja, also echt hübsch anzugucken. Ne? Dann hast du mal wieder so einen grünen Weinberg dazwischen oder so ein abgeerntetes Feld, was dann so in so einem Gelbton leuchtet und so. Und ja, genau. Wir waren für Fotos nicht unbedingt immer zur richtigen Zeit unterwegs. Also wir haben jetzt nicht irgendwie immer die blaue Stunde abgepasst und so weiter. Ne? Das ist klar. Zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei. So haben wir nicht immer perfekt gemacht, aber trotzdem sind die Fotos schön geworden. Und ja, also das war die Fahrt durch das Val d'Orcia. Das hat sich nochmal gelohnt. Das war nochmal so ein Schlenker, den wir gemacht haben. Quasi, wir sind dann auch wieder einen Teil der Strecke wieder zurückgefahren. Lustigerweise, muss ich erzählen, an einer Stelle, das war auf einer relativ großen Straße, ich hatte das auf Google Maps gefunden, habe dann dahin navigiert und dann sagte Google Maps, Val d'Orcia ist, wenn du ankommst, möglicherweise geschlossen. Und denkst so, hä, was? Aha. Ja, ich habe mich so im Nachhinein gefragt, wie kann man denn da Öffnungszeiten eintragen? Hat das jemand als dass er da der Besitzer ist oder was irgendwie, weiß ich nicht. Also lustig auf
jeden Fall. Mautstraßen, die nur zu bestimmten Zeiten.
Die Straße. Die Straßen, da muss ich sagen, die Straßen im Val d'Orcia, die sind schon eine Nummer härter. Also vielleicht so, wie man sich italienische Straßen vorstellt. Oder wenn man dann wieder in Deutschland ist, dann merkt man, dass ja die Straßen, die man in Italien kritisiert hat, auch in Deutschland zahlreich vorhanden sind. Also schon mit ordentlich Schlaglöchern. Also alter Schwede, also da musst du schon aufpassen und ab und zu mal bremsen. Ja. Aber Das Val d'Orcia auch ein, klar, Must-See. Jetzt wieder euer Trommelwirbel.
Tja, jetzt brauchen wir einen richtigen Trommelwirbel. Lange geübt hier.
Ja, funktioniert.
Ja, ja.
Numero uno, geht an. Jetzt sind wir wirklich gespannt.
Jetzt, also jetzt aber wirklich. Also was kann denn da noch kommen?
Der folgende Tipp hat es einfach in Axels Herz geschafft.
Absolut. Und zwar im Val d'Orcia. Ist ja klar. Also es gehört zum Bereich dieses Val d'Orcia dazu. Montalcino hat mein Herz erobert. Ein 5000 Einwohner Städtchen mit so einer Festung und einer Altstadtmauer und so weiter, wie man sich das vorstellt, kleinen Gassen, Restaurants und Dorfplatz und Geschäftchen und so weiter. Aber wir hatten das Glück uns dort einen richtig tollen Agri Campeggio auszusuchen. Und das war so, wie ich es vorhin erzählt habe, beim Punkt Flexibilität. Wir hatten erstmal eine Nacht gebucht und sind dann da mal hin und sah schon auf den Bildern toll aus, aber vielleicht ist ja, sind ja nur die Bilder gut. Und daneben ist irgendwie, weiß ich, eine Müllkippe oder so, weiß man ja nicht. Insofern, wir sind dann dahin und es war auf so einem Bergrücken, also Agri Campeggio. 8 Stellplätze, also nicht sehr viel, aber relativ großzügig. Also wir hatten da bestimmt 100 Quadratmeter und vor uns war eine Riesenwiese. Also da hatte man Platz genug mit ein bisschen Bäumen, sodass man auch Schatten hatte. Und es war auf so einem Bergrücken und man hatte zu beiden Seiten, hatte man Fernblick. Also genial, ja. Man guckte also wirklich, konntest du quasi hunderte Kilometer Richtung Osten und 10 Kilometer Richtung Westen gucken und hattest Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, konntest du gucken. Mit dem besten Pool, den wir auf der ganzen Reise hatten, wirklich richtig schicker Pool. Die Pools, die werden heute alle mit so einer Folie ausgekleidet und die hatten so eine graue Folie, also nicht weiß sondern oder blau, sondern die hatten so eine graue Folie, auch sehr schick. Mit so Natursteinen drumherum, natürlich eine Dusche und sehr schöne Sonnenliegen, so mit Beschattung und so weiter. Und diese, es gibt doch so Strandkörbe, aber so in rund mit so einem Schattensegel, wo du so mit so Kissen drin liegen kannst und so, solche Sachen, also echt hochwertig, oder auch so eine Hängematte in so einem Gestell und so, also toll. Also wirklich richtig schön. Schöne Obstbäume, Pflaumenbäume waren da und also das war richtig, richtig toll. Und wir haben dann von einem Tag auf 3 Tage verlängert, immer so häppchenweise. Und da war es zum Beispiel so, Thomas, weil du es ja so gefragt hast, ob du da immer ankommen könntest. Als ich dann den dritten Tag verlängert habe, da hat sie gesagt, ja, einen Platz habe ich noch und jetzt nicht mehr. Da hättest du dann keinen Platz mehr gekriegt.
Okay.
Ist aber nicht so schlimm, weil da waren noch 2 andere Agri Campeggios. Dann hättest du halt einen anderen Agri Campeggio genommen, die bestimmt auch toll waren.
Wahrscheinlich, aber jetzt wollen natürlich alle zu der Nummer 1, ja?
Und ja.
Ich freue mich schon, wenn wir mal irgendwann in die Toskana fahren, dann werden wir das natürlich alles überprüfen, ja, ob das auch wirklich. Ob
das auch wirklich richtig
Faktencheck ist. Halt.
Ja.
Ja, Faktencheck.
Also der Ort ist wirklich super hübsch. Von da aus sind es ungefähr 3 Kilometer und 100 Höhenmeter bis nach Montalcino. Das geht konstant bergauf. Ich bin einmal alleine und einmal mit meiner Lieblingsgattin dorthin geradelt mit dem Fahrrad. Das ist übrigens das einzige Mal, dass wir die Fahrräder benutzt haben. Also wir hatten keine 5 dabei, sondern wirklich nur 2. Und das war auch die richtige Entscheidung. Also entweder E-Bike oder man müsste es schon sportlich angehen, aber bei 36, 37 Grad und dann praller Sonne auf den Straßen, ich weiß nicht. Also da kann man natürlich mal gucken, was so der Kreislauf hergibt.
Ja, aber es ist ein guter Hinweis, prinzipiell Toskana.
Vespa-Besitzer sind natürlich im Vorteil, habe ich dann auch schon gesagt. Ja, Alex, jetzt guck dir das mal an. Wenn wir jetzt eine Vespa hätten, dann würden wir natürlich.
Man fragt sich ja tatsächlich vor Beginn einer Urlaubsreise, ob diese Region für Fahrräder geeignet ist oder nicht und ob sich das lohnt, weil nicht jeder hat die einfache Möglichkeit, so viele Räder mitzunehmen. Manchmal ist es mit ein bisschen Aufwand verbunden, mit Träger und etc. Was würdest du sagen, Toskana prinzipiell, unabhängig von diesem Ort, auf den ganzen Urlaub verteilt?
Ganz, ganz schwer kann ich das beantworten, ehrlich gesagt.
Ist auch eine individuelle Antwort, ne? Genau.
Gibt sehr viele Leute, die da sehr viel Fahrrad fahren. Es gibt da in Montalcino ich erinnere den Namen nicht, aber es gibt so einen Radweg quasi, so einen Rennradweg. Du kannst also in der Touristeninfo von Montalcino kannst du dir so Fahrradtrikots kaufen mit dem Aufdruck von diesem Ding. Also cool. Jetzt zu sagen, die Toskana ist keine Fahrradgegend, wäre sicherlich falsch. Ja.
Okay, ja, ist ja interessant.
Es ist schon sehr hügelig, also es geht schon immer mal so 200 Meter rauf, 200 Meter runter. Also das ist jetzt so für uns als Niederrheiner, ist das was? Für jemanden, der in den Alpen wohnt, ist es lächerlich, also eher flach wahrscheinlich. Viele, die ich da gesehen habe, die sind halt Mountainbike gefahren. Ne? Die hatten so ein Mountainbike mit E-Antrieb und die sind dann da über irgendwelche Schotterpisten gebrettert und haben dann hinterher ihre Fahrräder wieder sauber gespritzt. Okay. Also das war so das, was ich öfter gesehen habe. Rennradfahrer ist klar, gibt es natürlich auch. Ne? Also
ich könnte mir auch vorstellen, dass das im Herbst oder so oder im Frühjahr einfach nochmal eine andere Nummer ist, wenn es halt temperaturtechnisch auch eine andere Region gelang ist.
Ja.
Für uns, wie gesagt, war es die richtige Entscheidung, jetzt nicht 5 Fahrräder hinten mühsam aufzuladen, zusammen zu puzzeln, mit einer Plane, dann dafür in der Rückfahrkamera nichts mehr zu sehen und so weiter, ne, sondern für uns war es die richtige Entscheidung. Wir haben ein Fahrrad zusätzlich in die Heckgarage gepackt, also ich habe ja immer mein Klappfahrrad, Faltfahrrad da drin und dann eben ein Fahrrad.
So hattet ihr mal was zum Pendeln, um mal einmal kurz
irgendwo ganz genau, fahren. Mal einkaufen oder sowas, ne, genau.
Genau.
Ja. Genau. Perfekt. Der Platz, muss ich vielleicht noch eben sagen, die Sanitär-Sach, also die haben so ein Räumchen und da ist Dusche und WC und ein Waschbecken drin, aber es gibt eben eins und wenn da 8 Fahrzeuge stehen mit, sagen wir mal, im Schnitt 2-3 Leuten, dann kann es natürlich sein, dass du quasi eine Nummer ziehen musst, wenn du aufs Klo willst. Ich sag's nur, für uns war es nicht so schlimm, weil wir haben ja ein Wohnmobil und da haben wir ein eigenes Klo und es gibt ja eine Entsorgung, es gab eine ordentliche Entsorgungsstation, also eine richtig professionelle Entsorgungsstation. Da war mir das egal, ja, aber nur so als Info. Wenn man dann da Wert drauf legt, dann vielleicht einen der anderen, weiß ich nicht, müsste man dann gucken. Ich packe euch die Links in die Shownotes. Das war jetzt Agricampeggio Latte dei Simplici, wahrscheinlich ist ausgesprochen. Also ich denke, das heißt die Kunst der Einfachheit. Es gibt noch ein Agricampeggio La Croce, das heißt übrigens der Krokus, weil die da auch Safran produzieren. Auch der, wo wir waren, hat das gemacht. Neben Wein und Olivenöl. Und wir waren nebenan nochmal essen und das muss ich erzählen, die Geschichte, auch wenn es noch ein paar Minuten dauert. Ich wollte nämlich eine Weinprobe machen und irgendwie unser Zeitplan, klar, wenn man im Urlaub ist, hat man natürlich keine Zeit, so ähnlich wie Rentner. Wir waren vormittags in Montalcino gewesen und abends wollten wir irgendwie, glaube ich, kochen oder was. Auf jeden Fall passte eigentlich nur nachmittags. Natürlich eine ideale Sache, so bei 36 Grad mal so eine Rotweinprobe zu machen. Und meine Frau sagte auch direkt, also ohne mich. Ja, also ich gehe gern mit als hübsches Anhängsel, aber trinken tue ich nichts. Und dann waren wir da bei uns, die laut Google hatten die auf, aber in echt hatten sie zu. Und dann war aber klar, ein paar hundert Meter weiter war der nächste Agricampeggio, Agriturismo mit Weinhandel und so. Und die Gegend Montalcino ist extrem bekannt für Weine und zwar insbesondere für Brunello. Brunello ist einer der teuersten italienischen Weine und stammt eben genau aus Montalcino. Also mussten wir natürlich probieren und dann sind wir eben zu Francesco gegangen. Der hat ein Weingut Piombaia, heißt das. Und da kann auch ganz gut Englisch. Und wir kamen dann da an und die haben so ein Restaurant. Und wir kamen dann da an und das Restaurant war auf. Und wir sind dann reingegangen. Da waren auch ein paar Leute, die da was gegessen haben. Es war vielleicht so 14 Uhr rum oder so, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich habe dann gefragt nach einer Weinprobe. Und er sagt dann, ja, Weinprobe wäre gerade schlecht. Restaurant wäre auf. Aber ich könnte im Restaurant die Weinprobe machen. Und mit ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst und so. Wird vielleicht nochmal 10 Euro extra kosten. Oder was essen und so und so. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Ne? Und dann gab es einen echt für 10 Euro wirklich perfekten Vorspeisenteller mit verschiedenen Käse, Salami, Schinken. Also richtig, richtig lecker. Und es gab eben für 15 Euro, glaube ich, Weinprobe, gab es 3 Weine. Der erste ist ein ganz normaler Sangiovese gewesen, den er ausgebaut hat, also den er so gemacht hat, wie er will. Dann gab es ein Rosso, das ist auch ein bekannter Wein, so mittelpreisig aus dem Gebiet Rosso di Montalcino. Also gibt es von verschiedenen Winzern dann, aber da gibt es Vorschriften quasi, also ein Regelwerk, wie man den machen muss. Also der muss dann so und so lange im Fass reifen und so lange in der Flasche und die Trauben dürfen natürlich nur aus Montalcino kommen und dies und das und jenes. Und diese Reifezeiten, 2 Jahre im Fass und so, das macht den Wein natürlich teurer. Und am Ende gab es natürlich auch Brunello und wir haben uns dann da so drüber unterhalten und dann sprach er das Wort Riesling, ja. Habe ich dann gesagt, Riesling, ja, warst du denn schon mal?
Willkommen in Enkirch.
Genau, warst du denn schon mal zum Beispiel an der Mosel? Da sagt er, nee, wäre er noch nicht gewesen, er hätte seine Liebe zum Weißwein erst vor 2 Jahren entdeckt und so. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, ich war ja in Enkirch und 1425 und Daniel Immich und so weiter. Und ja, sollte ich ihm unbedingt mal aufschreiben und auch den den Instagram-Account und so. Und ich sollte ihm auf jeden Fall auch folgen. War gar nicht so einfach, weil das Internet da nämlich so dolle war. Aber ja, und also total netter Kerl, total schön und lebt auch so ähnlich wie der Daniel Immich da für, steht da hinter seinem Produkt. Und hinter dem, was er da tut, und die machen das biologisch dynamisch, also nicht nur biologisch, sondern sie versuchen auch, dass die Erde sich verbessert und so weiter, also nicht nur auf Pflanzenschutz verzichten, sondern dass auch viele Insekten da hinkommen und so weiter und solche Sachen, und da werden dann irgendwie Pferde durch die Weinstöcke getrieben oder irgendwie so, also ist schon auch hochwertig, was die da machen und wirklich super lecker, hat auch jede Menge 0 Kilometer Essen, also wo alles quasi vor Ort produziert wird und nichts irgendwie angekarrt wurde und so, also auch sehr schön. Bei dem kann man auch stehen, auch ein Agri Campeggio. Und wenn ihr hinfahrt, grüßt ihn schön und empfehlt ihm nochmal nach Enkirch zu fahren. Ja. Also das war auch eine schöne, netter Kerl und sympathisch und ja, konnte sich gut unterhalten und das war auch schön. Obwohl es nachmittags war und ich konnte auch noch ganz selbstständig wieder zurückgehen. Es war allerdings ein relativ teurer Aufenthalt dann in dem Shop, muss ich zugeben. So eine Flasche Brunello ist schon ein Investment, möchte ich sagen. Aber er hat recht. Also so eine Flasche Brunello machst du auf, wenn einfach so ein geiler Moment ist und du einfach das Leben genießen willst und so. Und dann irgendwann ab und zu passt das einfach mal und dann machst du dir so eine teure Flasche Brunello auf. Und genießt diese ganze Flasche Brunello.
Wenn du jetzt sagst Investment, wo bewegen wir uns denn da so ganz grob?
Also eine Flasche Brunello kostet bei allen ungefähr um die 50 Euro aufwärts.
Okay.
Aber der ist halt auch 5 Jahre alt, ne? Also das heißt, das ist der 2018er jetzt, den er da verkauft, ne? Also das ist natürlich, das macht ihn halt teuer, ne? Da gibt's halt auch ein Regelwerk, wie der gemacht werden muss und so, ne? Und der muss halt mindestens so und so lang im Fass und so lang in der Flasche und dies und das und jenes. Und das 5 Jahre im Eichenfass, das macht den Wein halt teuer. Haben wir beim Daniel ja auch gehört. Es gibt halt immer weniger Eichenfässer und er macht eigentlich alles in Edelstahltanks und so, ne? Und so ein Fass kann man nur 2-3 Mal benutzen und dann ist es ausgelaugt und so, hat er ja auch erklärt. Das macht's natürlich.
Ja.
Das ist ein Preis. 40.000 Flaschen verkauft er im Jahr, also. Er sagt, er ist für die Region auch eher so ein kleiner bis mittlerer Betrieb. Also es gibt auch 160 Euro Flaschen, auch kein Problem. Also alle 10 Meter in Montalcino gibt es so eine Vinothek. Also da kann man von allen Winzern der Gegend Wein kaufen, ist kein Problem. Das war meine Nummer 1.
Hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Geschmack gemacht. Ja. Jetzt haben wir 6 natürlich
dieser Dinge. Lass mich mal ganz kurz, Thomas, ganz kurz. 6 dieser Dinge habe ich mir gerade, oder 6 deiner Top 10 habe ich mir gerade definitiv nochmal auf den Zettel geschrieben. Was nicht heißt, dass die anderen 4 schlecht sind, aber das sind die 6, die ich mal jetzt in unsere Reiseplanung vielleicht mit aufnehme, zumindest mal in die Liste schreibe oder beziehungsweise in die Google Map mal eintrage, um mal zu sehen, ob wir da vielleicht vorbeikommen, wenn wir denn da überhaupt in der Richtung unterwegs sind. Naja.
Schön.
Die Dinger schon mal notiert. Aber ich habe ja immer noch, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, die Shownotes. Das heißt, wenn wir die Episode hier veröffentlicht haben, werden wir ja Shownotes haben. Das heißt, die Referenz dazu wird in der Episode, mindestens auf der Webseite und in den Episoden sein, so dass ihr, wenn ihr dies jetzt nicht mitgeschrieben habt, dann da auch nochmal lesen könnt und runterladen und kopieren und was weiß ich und die Links einfach ziehen könnt. Ja, und wenn euch das gefallen hat, was der bis jetzt erzählt hat, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf unseren Kanälen schreiben. Das mal so als kleiner Feedback-Werbeblock eingefügt. So, und jetzt kommen wir wohin?
Stopp. Auch noch als Feedback-Werbeblock.
Okay.
Wenn ihr sagt, Moment, in Volterra, da gibt es doch noch den und den Campingplatz, der ist doch total super und da war ich schon mal oder so. Auf unserer Webseite www.abgefahren-podcast.de, da könnt ihr unter den Episoden kommentieren. Und das macht richtig Sinn, weil dann kann der Jan das nämlich da nachlesen und dann da hinfahren und hat da was von. Wo das nicht so viel Sinn macht, ist, wenn ihr das irgendwie bei Spotify irgendwie schreibt. Da jetzt der Sonderpreis. Ne? Du bist beim Sonderpreis.
Es gibt einen Spezial, du hast ihn genannt, einen Spezial-Sonderpreis für einen Backwarenladen.
Genau. Wir kommen ja aus Nordrhein-Westfalen und bis in die Toskana ist für uns zu weit in einem Rutsch. Und insofern haben wir Station gemacht, unter anderem am Vierwaldstätter See in der Schweiz, in der Nähe von Luzern. Und da gibt es TCS Camping Burgs. Und der Platz war auch sehr schön, hat aber mit der Toskana nichts zu tun, deshalb hier nicht. Aber bester Bäcker. Da jeden Morgen kam zwischen, ich weiß nicht, 7.15 Uhr, 9.15 Uhr, ich fand das auch geil, 7.15 Uhr bis 9.15 Uhr. Da merkst du schon, du bist nicht in Italien. Kam der Bäcker und hat dann, die hatten da extra so Podeste, wo die dann das, die Backwaren so aufbauen konnten, hübsch. Und dann haben die da Backwaren verkauft. Und das waren wirklich die besten Backwaren, ich würde sagen, aller Campingreisen. Also richtig lecker, richtig gute Sachen. Und dafür vom Preis auch völlig okay. Also grob auf deutschem Niveau, was ja in der Schweiz selten ist, ja. Bäcker am TCS Camping Buochs. Vielleicht, Jan, bevor wir zu den Sachen, die es nicht in die Liste geschafft haben, weil man sich jetzt vielleicht fragt, Mensch, war der denn auch in, wir waren auch in Pisa. Natürlich haben wir uns den Turm angeguckt und sind durch die Altstadt gelaufen und den Domplatz und waren da auf dem, wir haben auf dem Wohnmobilstellplatz quasi geparkt. Das kann man machen, kostet 7 Euro von 14 bis 19 Uhr oder irgendwie sowas. Sind mit dem Bus dann da hingefahren. Pisa, ja, also für uns war es okay. Thomas, du warst auch schon mal da. Wie war damals dein Empfinden?
Es war ja auch tatsächlich nur auf dem Weg nach Korsika, weil es sich gerade anbot, dass man einmal mal in Pisa gewesen sein möchte.
Ja.
Nicht sagen muss. Oder
ja.
Ja, es ist halt ein typischer Touri-Spot, sage ich mal. Wobei, ich bin ehrlich, natürlich mal diesen Turm, es ist ja so wie bei allen.
Ja, ja, das ist schon schön, der Platz da mit dem Turm und so.
Ganz
ist schon
genau. Hübsch, ne? Wenn man sowas auf Bildern sieht, ist es immer noch was anderes, als wenn man das wirklich in echt sieht. Ja. Weil der ist nun mal so schräg und das sieht schon wirklich
sehr schräg aus.
Ja, sieht schon sehr schräg aus. Ja, also wenn man dann gerade mal in der Nähe ist, kann man das mal mitnehmen.
Ja.
Muss man aber auch nicht.
Genau, also das, wir haben es auch nicht bereut, es gemacht zu haben, aber es ist eben kein Top Ten. Dann Florenz, wir waren auch in Florenz, auch auf dem Campingplatz, großer Campingplatz, 3 Pools, Restaurant dabei, alles schnickschnack, sehr teuer. Also der Campingplatz war der teuerste, den wir, glaube ich, jemals hatten, über 100 Euro die Nacht. Altstadt auch schön, beeindruckend, Dom, die ganzen Palazzi, Kunstmuseen und so. Aber ist so extrem voll, das wird der Jan dann auch nochmal in Rom sehen. Uns hat einfach Siena besser gefallen und der Florenz, der Platz, der hatte 2 Nachteile. Es gab einen Fahnenappell von der Kaserne nebenan und es gab eine Baustelle außerhalb vom Campingplatz. Da können die natürlich nichts dafür und die haben dann so mit Presslufthammer und Rüttelplatte und so morgens um 7:30 dann da. Ah, ja. Aber es gab in Florenz eine Sache, die es sonst nirgendwo gab. Achtung.
Das kennen wir sonst eigentlich nur von deinen Aufnahmen. Also wenn wir aufnehmen.
Genau. Und ist heute ein, ist ja ist super Wetter.
Trommelwirbel?
Das ist so eine Art Trommelwirbel, ganz genau. Für alle ASMR-Fans.
Genau. Ja. Sorry, also ich werde nie den Jan vergessen, der mir gesagt hat, es gibt nichts Schöneres, ja, wenn man im Wohnmobil liegt und das Prasseln des Regens auf dem Dach hört.
Ja, ich schicke euch das. Ja. Dann könnt ihr das.
Nicht, Dauerschleife.
Nicht online könnt ihr euch dann zusammenstrecken, genau. Ja, also es hat tatsächlich einmal geregnet und das war in Florenz. Das war auch echt nötig und angenehm, dass es dann mal irgendwie nur so um die 30 Grad war, aber dann natürlich ein bisschen schwüler. Naja, also Florenz waren wir noch. Wir waren auch noch in Arezzo, das ist sehr weit östlich, in der östlichen Toskana. Da ist die Landschaft auch schon nicht mehr so toskanisch wie in den anderen Bereichen. Ist schon ein bisschen flacher, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, da haben wir auf so einem Campingplatz zwischen übernachtet. Dann packe ich euch auch nicht in die Shownotes. Meinetwegen kann ich ihn reinpacken. Aber ja, das war nichts Besonderes, sag ich mal. Das ist halt so, man muss halt auch schon mal Klopapier mitnehmen, dann wenn man zum Klo geht und so, ne? Ja, war alles okay, aber ja, genau. Aber, doch, ich muss den Platz, da habe ich noch einen. Heute sind wir musikalisch unterwegs. Wir waren auf diesem Campingplatz und wir sind an so einem Dorffest vorbeigefahren, möchte ich sagen. Also man sah die Bauten da irgendwie auf. Und dann saßen wir abends, so als es dunkel wurde, saßen wir dann vorm Wohnmobil und plötzlich ging da richtig gut Mucke ab. Und ja, hört mal rein.
Thank you.
Also ich glaube, die haben da 4 Stunden lang die Bühne gerockt mit unterschiedlichsten Musikrichtungen. Also es war auch manchmal ein bisschen so Polka-mäßig was dabei, aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz okay. Und ja, wir hatten da quasi kostenlos noch ein kleines Konzert dabei. Ja, also das war ganz witzig, Arezzo. Und wir waren auch, das war auch ein Tipp von Michael, in der Nähe von Arezzo gibt es Fattoria La Viala. Das kennen vielleicht auch schon einige Hörerinnen und Hörer, die sind recht gut aufgestellt, was das Thema Marketing angeht in Deutschland. Die haben also so deutschsprachige Kataloge und so. Das ist im Prinzip so ein Landgut, die verschiedenste landwirtschaftliche Produkte erzeugen, von Tomatensoßen über Salami und Käse und natürlich Wein und Olivenöl und. Ich habe mal gesagt, das ist so das toskanische Disneyland. Also die haben einen kostenlosen Stellplatz, du kannst da kostenlos stehen und dann wird natürlich erwartet, dass du da auch irgendwie hingehst und was kaufst oder so, ne, ist klar. Musst dich vorher kurz per Mail anmelden. Als wir da waren, waren wir die Einzigen, wir haben da nicht geschlafen, wir haben das nur im Prinzip zum Mittagessen waren wir da und haben da was gegessen. War auch sehr lecker, also wirklich richtig gutes Essen. Alles von ihren Produkten, also es gibt nichts zugekauftes. Kinder waren sehr enttäuscht, es gab keine Cola, keine Sprite, weil die keine Sprite und keine Cola-Bäume da haben. Und dann haben die so ein Lädchen wirklich, also das ist so auf 1960 gemacht, irgendwie Toskana 1960, so mit so Holzschubladen und so. Also ist schon echt süß gemacht. Die haben auch ganz viel Übernachtungsgäste, also die haben dann da auch die Möglichkeit, dass du da eine Unterkunft buchst einfach. Und ja, also so stellt man sich, glaube ich, die Toskana als Deutscher vor, so blau-weiße Tischdecken und so. Also sitzt unter so einem großen Baum, an so einem Holztisch und Bioprodukte, relativ günstig, fand ich, also preislich durch alles okay. Genau, waren wir auch, haben uns auch angeguckt, hat uns auch gut gefallen, aber nicht in den Top 10.
Ja, jetzt ist es natürlich unsere große Kunst, hier den Spagat zu finden zwischen diesen tollen Erinnerungen, die der Axel uns jetzt hier preisgegeben hat, ja, die er uns, wo er uns die Toskana schmackhaft gemacht hat, und den Dingen, die vielleicht nicht so toll waren, zumindest im Empfinden vom Axel. Wir wollen es auch nicht zu dramatisch machen. Aber wir haben es ja schon eingangs gesagt, die Flop 5 stehen an. Ich finde es gut, dass wir sie erwähnen, weil es muss nicht immer alles toll sein. Und da wollen wir einfach mal hören, was hat der Axel mitgebracht? Was ist dein erster Punkt von den Flop 5 in der Toskana?
Ich vermute, du möchtest bei Flop 5 anfangen.
Ja, das können wir auch. Wir können bei Flop 5 anfangen, ja. Und arbeiten uns dann zu Flop 1. Nach oben.
Ganz wie ihr mögt. Wir fangen mit Flop 5 an. Es gab schon sehr viele Mücken. Also wir hatten an vielen Stellen Mücken. Thomas hat das ja auch über Korsika berichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch diese Tigermücken. Also wer die noch nicht kennt, ich kannte die bisher noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind ein ganzes Stück kleiner als die normalen Mücken. So kam es mir jedenfalls vor. Und sie haben die perfekte Eigenschaft, nicht nur nachts zu fliegen oder wenn es dunkel ist oder so oder wenn wenig Wind ist. Nein, die fliegen auch bei stärkerem Wind und auch tagsüber. Und ja, also wir haben uns schon einige Mückenstiche eingefangen, weil du natürlich nicht permanent dich irgendwie mit Mückenspray einsprühst oder diesen Thermazell, den ich auch viel benutzt habe, laufen lässt, der dann da irgendwelche Biozide verdunstet. Aber da sind schon ein paar Thermazell-Plättchen durchgegangen.
Ich habe da was für Mücken, neues Gadget sozusagen. Ihr kennt doch vielleicht diese Mückenstifte, die so heiß machen und ja, die dann quasi die Eiweiße dann ja verbrennen oder so.
By the way.
By the way oder solche Sachen, genau. Gibt es jetzt tatsächlich auch als Mini-Stick sozusagen fürs Handy. Ist so, ich habe es jetzt nicht hier, aber so ein Zentimeter lang. Zentimeter lang, Zentimeter dick, steckst du einfach per USB-C oder bei Apple in die Lightning, also musst den richtigen dann kaufen. Unten rein, wenn die App installiert hast, dann startet sozusagen automatisch die App, wenn du einmal bestätigst, und dann heizt der kurz auf und dann drückst du drauf und dann kannst du den sozusagen drauf tun. Hat für mich den riesen Charme, das Ding habe ich am Schlüssel, und da ich den Schlüssel sowieso beim Wohnmobil oder auch so immer dabei habe, habe ich das Ding sozusagen immer griffbereit und es liegt nicht irgendwo im Bad, im Wohnmobil oder zu Hause oder sonst irgendwo, wenn man gestochen wird. Fand ich total cool, gerade weil du es sagst, gibt es in Apotheken, kostet irgendwie 25 Euro. Ja, kleines elektronisches Gadget fürs Handy für unterwegs. Und das Jucken hört halt sofort auf.
Hab schon mal eine Werbung gesehen.
Ja, also, total geil, weil diese Stifte haben wir auch und die hast du halt nie dabei, ne? Weil die hast du halt nur irgendwo und die sind zu groß.
Wobei die jetzt in der Toskana-Reise schon sehr griffbereit lag, der by the way, kann ich schon sagen. Also den muss ich nicht suchen, da wusste ich genau, wo er lag, weil ich ihn erst kurz zuvor...
Hast du ihn denn auch mitgenommen, wenn ihr mal in die Stadt gegangen seid?
Nee, das natürlich nicht.
Das ist ja das, ne? Da hättest du den anderen dann auch dabei, oder? Ja, kannst den Stift ja auch mitnehmen, by the way. Aber ja, ich wollte es nur einschmeißen.
Ja. Okay, als Flop
Service
Quattro.
Unsere Kinder, das habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt, denen wird durchaus auch schlecht, insbesondere bei Bergstraßen. Und die haben auf dieser Reise schon gelitten. Das ist schon deutlich besser geworden als früher. Aber also ich kann euch empfehlen, wenn ihr Kinder oder Reisende, es gibt ja auch bei Erwachsenen Reisende, habt, denen schlecht wird, nehmt euch Arznei gegen Reisekrankheit mit, damit ihr dann du kannst ja nicht einfach irgendwann aufhören zu fahren. Also 140 Kilometer Panoramastraße, da kannst du nicht nach 30 Kilometern sagen, jetzt höre ich auf, hier bleibe ich stehen. Da muss man dann schon eine Lösung haben. 3 Stunden Übelkeit ist sicherlich auch keine Lösung. Insofern, wir haben es eingesetzt, dann auch Arzneimittel dagegen. Die Camper Van Dijk, die haben eine tolle Liste mit Reiseapotheke. Da haben wir auch nochmal eingekauft sozusagen vorher. Da ist auch was drauf auf der Liste. Wir haben noch ein bisschen was anderes benutzt. Das ist so eine Kaugummi-Art. Das hat bei unseren Kindern gut funktioniert. Das haben die gern genommen, in Anführungszeichen, auf so einem Kaugummi rumzukauen. Genau. Also das war so ein bisschen so eine Downside der Sache, wenn denen schlecht wird. Ja.
Das hat meine Tochter auch. Wenn der mir ja schlecht ist, dann muss die entweder selber fahren oder zumindest vorne sitzen. Hm.
Ja, vorne sitzen ist natürlich eine Variante, haben wir aber nur einmal. Und wenn dann dreien schlecht ist und selber fahren, hatte ich denen jetzt nicht zumuten. Also, da hatte ich
Wieso Angst, jetzt nicht?
Weil die erst 13 und 15 Jahre alt sind, keinen Führerschein haben, noch nie gefahren sind.
Ey, ist doch egal. Lass sie doch einfach mal fahren, setz dich hinten hin, fertig.
Ja. Ich glaube, da würde mir dann schlecht, ja.
Oh ja. Okay. Flop 3.
Flop 3.
Was hast du da im Angebot?
Ich glaube, ich habe in meiner Jugend eine Badekappe gehabt. Ich war auch damals im Schwimmverein, so in den 80ern. Und im Schwimmverein macht eine Badekappe auch unheimlich Sinn, weil man dann ja schneller und so weiter, stromlinienförmiger. Und glaube ich, dann haben wir einmal Badekappen gekauft für ein Hotel in Spanien, wo ganz klar ausgeschrieben war, dass man da Badekappen für den Swimmingpool brauchte. Und die haben wir aber zu Hause liegen lassen. In Italien, es war letztens auch bei Pincamp irgendwie ein Aufreger, ist ja Sommerloch gerade, ist es echt üblich, dass in den Schwimmbädern oder Pools Badekappen verlangt werden. Ist echt häufig. Gerade bei meiner Frisur macht es total Sinn. Voll. Wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, dann müsst ihr mal nach Enkirch kommen. Ist natürlich Quatsch eigentlich, aber gut, es ist so. Die hatten tatsächlich in Siena zum Beispiel auch extra einen Menschen, der dann da quasi Bademeister war, der dann den ganzen Tag da unterm Sonnenschirm gesessen hat und darauf aufgepasst hat, ob du eine Badekappe aufhattest. Ne? In Florenz zum Beispiel nicht, aber ja, also es kam schon oft vor, auch in Arezzo da und so, also es kam schon oft vor, dass dann da jemand aufgepasst hat. Also Badekappe ist ja nicht groß, wiegt nichts. Wenn ihr noch irgendwo welche rumfliegen habt, dann nehmt sie einfach mit.
Wann sind denn die hier eigentlich abgeschafft worden? 80er Jahre? 90er Jahre, ne? Es ist lange her.
Ja, lange, ja. Nur noch so Omis mit so blümigen Badekappen.
Ja, sagen. Ja.
Wenn haben Axel mal hier, sagt, nehmt die mit.
Geil. Ich hab halt genau, keine. Nimm die Blümchendinger mit.
Ja. Oh ja. Ja, also 2,40 Euro kriegst du die da dann am Kiosk gekauft, sowas, ne? Ist auch okay, aber ist irgendwie ärgerlich, wenn man sie irgendwie zu Hause rumliegen hat. Ich fand es ein bisschen nervig mit diesen Badekappen. Ja. Also, Top 3. Also, ihr merkt schon, es sind keine Riesenprobleme.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf die Top 2, ja. Weil prinzipiell das Thema würde mich ja interessieren.
Ja.
Bin gespannt.
Wir haben ja gesagt, es ist sehr subjektiv, Thomas. Und es ist das Ferrari-Museum in Maranello. Es gibt zwei. Es gibt eins in Modena. Das ist, glaube ich, das Enzo Ferrari Museum und das andere ist das Ferrari Museum. Also das eine ist, glaube ich, mehr auf die Geschichte der Firma und das andere mehr so auf Autos. Es ist halt finanziell echt ein Punkt. Ne? Also es kostet echt Eintritt. Wir haben jetzt für uns 100 Euro Eintritt bezahlt. Das ist natürlich schon ein Punkt. Und ich sag's mal, wenn du jetzt nicht der totale Fan bist, bist du nach einer Stunde durch. Ne? Also da sieht man auch, Personen halten sich durchschnittlich 1 bis 2 Stunden auf oder so. Ne? So steht dann da bei Google. Also das ist jetzt nichts, wo du einen ganzen Tag drin verbringst. Es sei denn, man ist Ferrari-Fan, dann ist natürlich das Ferrari-Museum klar. Da waren wir wahrscheinlich schon mal da. Muss, klar, bin ich jetzt nicht. Ich bin kein Ferrari-Fan, ich bin auch kein Schumacher-Fan, ich bin auch kein Rennsport- oder Formel-1-Fan. Das macht es natürlich jetzt, klar, müsst ihr berücksichtigen. Die Jungs haben gesagt, coole Autos gab es da. Okay, klar. Und die kosten natürlich auch alle ein Schweinegeld. Das auch erklärt, warum das Museum so teuer ist. Klar, wenn du da Autos für, weiß nicht, 10 Millionen Euro drinstehen hast, kann das ja nicht denselben Eintritt kosten wie ein paar Tonscherben.
Schöner Vergleich.
Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also 100 Euro ist auch schon eine Ansage. Und es ist so schräg gegenüber von dem Ferrari-Museum ist so eine Baustoffhandlung, so eine richtig große Baustoffhandlung. Also da liegen dann so Rohre rum und Abwasserrohre. Also das ist auch jetzt von der Umgebung irgendwie merkwürdig, sage ich einfach mal. Direkt nebendran sind dann meistens so Ferrari-Mietstationen, wo du dann so Ferrari fahren kannst. Das kostet dann aber auch mehrere 100 Euro. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt. Ah gut, es hat uns nicht so gekickt. Man kann dann da auch Ferrari-Jacken und Ferrari-Mützen und Ferrari-Kugelschreiber und so weiter im Shop natürlich alles kaufen. Man kann da einen Reifenwechsel machen an so einem Formel-1-Boliden irgendwie auf Zeit. Der erklärt einem das dann einmal. Wir haben so eine Gruppe gesehen, die das gemacht hat. So, also wer da drauf steht, klar, aber für uns, ich sag mal, das ist eher was nur für Fans. Also für die ist es sicherlich ein Muss, für Nicht-Fans kann man machen, muss man aber nicht.
Ja,
schon coole Fotos, muss ich zugeben. Die Fotos sind schon cool. Man darf auch fotografieren, so. Also das hat mich auch überrascht.
Na, alles alte Autos, oder? Sind es aktuelle?
Nee. Also es gibt alte, aber es gibt auch von 2000, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt nicht, ob die jetzt 2024er Modelle da hatten, das weiß ich nicht. Wir haben übrigens einen Erlkönig gesehen, Ferrari da in Maranello. Okay. Unsere Jungs wussten aber nicht, was ein Erlkönig ist. Nee, egal. Auf jeden Fall so einen schwarz-weiß beklebten hinten mit so einem Koffer hinten an einem Auspuff, der wahrscheinlich da irgendwie Abgase gemessen hat oder was. Ja. Es kommt was Neues raus. Also alle anderen Ferrari-Fans, die gute Nachricht ist, kommt was.
So, jetzt sind wir gespannt auf den größten Nervfaktor auf Axels Toskana rein.
Und das nervt mich also wirklich. Das nervt mich wirklich. Das ist wirklich, mich hat das schon in Rom gestört. Wir waren ja dieses Jahr Ostern in Rom. Ich kann da inzwischen, ist meine Toleranz geringer. Es ist natürlich Sache der Italiener und sie müssen wissen, was sie mit ihren Städten machen. Aber Autos, überall Autos, ja. Ich kann das nicht verstehen. Also gibt's bei uns in Deutschland einfach nicht so. Ich find's auch nicht schön. Also du kannst in Rom bis auf 100 Meter an den Petersplatz ranfahren mit dem Auto. Da fragt man sich, warum. Du kannst durch die engsten Gassen in Rom mit dem Auto fahren, natürlich nur als Anwohner oder als Taxi oder so, ist schon klar. Aber trotzdem, da fahren Autos, überall Autos. Man muss immer Autos ausweichen. Auf allen Fotos überall hässliche Autos. Das war auch in der Toskana so. Also zum Beispiel an diesem Platz Il Campo in Siena. Auf dem Platz selber fahren keine Autos. Aber wirklich am Platz vorbei, da kurft alle 30 Sekunden irgendein Auto lang irgendwie, das ist einfach, wisst ihr, was ich meine? Eigentlich absolute Fußgängerbereich. Da laufen unheimlich viele Touristen rum und überall fahren Autos, ja. Also, liebe Italiener, warum?
Weil sie es können?
Keine. Ja, ist auch okay, ist ja auch ihre Städte, aber ich finde es nervig, ja. Also ich finde es unnötig, so viel Autoverkehr zu
tun. Man merkt deine Begeisterung darüber, absolut.
Ja. Aber ich meine, wenn das Schlimmste ist, dann geht es ja noch. Ist schon Meckern.
Sehr schön. Prima. Vielen Dank zunächst bis hierher, ja, für die Tops und Flops der Toskana.
Genau. Und es gibt auch noch einen weiteren Teil, wo wir noch die allgemeinen Sachen reinpacken.
So sieht es nämlich aus. Denn es gehört natürlich noch ein bisschen was dazu. Ein paar Hintergrundinformationen, wie ihr das kennt. Service-Podcast, ja. Der Axel hat wieder was Schönes noch zusammengestellt, was wichtig ist für eure Toskana-Reise.
Und das hört ihr in der nächsten Episode.
So sieht's nämlich aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin. Bis bald.
Immer eine Handbreit Olivenöl in der Glasflasche.
Ich habe was vorbereitet. Sempre una macchietta crushed ice in un bicchiere. Ciao a tutti.
Ciao.
Hei, hei, hei.
mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.